Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin Sebastian und bei mir ist wieder der Fred. Ich grüße dich, Fred, und wie geht es dir?
Hallo, lieber Basti. Oh, mir geht's eigentlich ganz gut. Und wie geht's dir denn so?
Mir geht's auch super. Es ist hier schönster Sonnenschein, gerade noch. Und ja, wir sprechen heute auch über einen sehr schönen Film.
Ich würde mal sagen, einen sehr guten Film, und Sonnenschein habe ich da eigentlich nicht gesehen.
Am Anfang des Films ist Sonnenschein zu sehen und am Ende des Films, aber ansonsten gebe ich dir recht, das ist eigentlich ein sehr düsterer Film. Aber Fred, was ist das denn für ein Film, über den wir heute sprechen?
Das ist ein Film aus Südkorea von 2003, von dem hochgelobten Regisseur Bong Joon-ho. Ich weiß gerade nicht, ob das so ausgesprochen wird. Bong Joon-ho wird ausgesprochen, der auch mit Parasite vor 2 Jahren, glaube ich, extrem abgeräumt hat. Als erster nicht-amerikanischer Film die besten Regie-Oscar gewonnen hat, etc. Und aber schon mit diesem Film eine extreme Wende im südkoreanischen Kino eingeleitet hat, mit einer hohen Qualität, wie wir noch berichten werden. Und soll ich einfach mal sagen, was in dem Film passiert?
Machen wir gleich, weil sollten wir noch was sagen.
Wie der Film heißt? Sorry, habe ich dir gar nicht gesagt. Memories of Murder.
Genau, Memories of Murder heißt der gute Film und ist schon, wie Fred gesagt hat, aus dem Jahr 2003. Regie und Drehbuch ist von Bong Joon-ho. Die Kamera ist von Kim Jong-yu. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Der hat unter anderem auch schon, also danach dann bei The Host und Musa der Krieger auch Kamera geführt. Mhm. Und dann haben wir hier für die Musik Taro Iwashiro. Das ist ein japanischer Komponist. Und den kennen wahrscheinlich einige noch von Red Cliff. Das ist ein John Woo-Film aus dem Jahr 2008. Der Film ist spherical gedreht, noch auf 35 mm Printkopien, also der ist sozusagen noch analog gedreht, im Seitenverhältnis 1,85:1. Soweit dazu, vielleicht hier noch ein ganz kleiner Disclaimer. Wir sind des Koreanischen nicht mächtig und wir werden die Namen sehr wahrscheinlich auch falsch aussprechen und vielleicht auch falsch betonen, und seht es uns bitte nach. Das ist nicht despektierlich gemeint in irgendeiner Art und Weise. Ich hoffe, wir kriegen es einigermaßen gut hin.
Zum Glück, also im Koreanischen ist es so, dass zuerst der Nachname genannt wird und dann der Vorname, und die Nachnamen lassen sich relativ gut aussprechen, und da gibt es auch nur eine Doppelung, glaube ich, mit dem Park. Den Nachnamen hat dann haben zwei in dem Film, aber ansonsten kann man außer vielleicht Bong Joon-ho alle mit dem Nachnamen ansprechen. Kim Seo lässt sich gut aussprechen.
Genau. Deswegen möchten wir euch das jetzt auch ein bisschen ersparen, hier vielleicht auf den Cast und weitere Leute, Akteure hinter der Kamera einzugehen, da wir sehr wahrscheinlich falsch aussprechen werden. Aber Fred, erzähl uns doch mal, was geht's denn eigentlich in Memories of Murder?
Ich verlese hier mal kurz eine Zusammenfassung. Memories of Murder spielt im Jahr 1986 in Südkorea. Das Land ist von der vorherrschenden Militärdiktatur geprägt und die Gesellschaft befindet sich in einem gelähmten Zustand. Als eines Tages in einem kleinen Dorf nahe Seoul eine tote Frau gefunden wird, gerät die abgesteckte Welt noch mehr aus ihren Fugen. Park Do-man, gespielt von Kang Ho-song, und Seo Tae-yoon, gespielt von Sang Jung Kim, ihres Zeichens beide Kommissare der örtlichen Provinz, gehen dem Fall auf die Spur und stoßen schnell auf die grauenvollen Taten eines perfiden Serienmörders, der es strukturiert auf weibliche Opfer abgesehen hat, obwohl anfangs sämtliche Hinweise im verregneten Schlamm der Felder zu versickern scheinen, gelangen Park und Seo immer tiefer in ein Labyrinth aus düsteren Verbrechen und Geheimnissen. Am Ende wartet nur noch der moralische Abgrund des Menschseins auf sie.
Vielen Dank.
Der Film ist ist inspiriert von tatsächlichen Serienmorden, dem ersten Serienmörder, der in Südkorea sein Unwesen getrieben hat, und basiert noch auf einem Theaterstück irgendwie oder irgendwie sowas, habe ich gelesen.
Der Serienmörder, der, hat sich zwischen 86 und 91 hat er sich rumgetrieben. Umgetrieben dort in, ich glaube, in einem Gebiet im Radius von, glaube ich, 2-3 Kilometern oder so, also war wirklich sehr klein. Genau,
kleinen Gebiet in der Nähe von Seoul auch, und gedreht wurde der Film auch genau an den Originalschauplätzen.
Genau, und der konnte nicht gefunden werden bis 2019, man per DNA den ausfindig machen konnte und feststellte, dass der eigentlich schon wegen Mordes im Gefängnis sitzt, der Typ. Ja, das war.
Ja, und zum Zeitpunkt, als der Film gedreht wurde, wusste man das noch nicht, wer der Mörder ist. Und der Drehbuchautor und Regisseur entsprechend auch nicht.
Ganz genau. Fred, vielleicht fangen wir mal einfach damit an. Wie hat dir denn der Film gefallen? Ich glaube, bei dir war das hier die Erstsichtung.
Genau, ich habe ihn zuerst gesehen. Es ist nicht der erste Film vom Regisseur, den ich gesehen habe. Ich fand ihn auf jeden Fall großartig. Er wirkt wie ein grandioser, also von der Qualität her, wie ein AAA-Hollywood-Film von David Fincher. Da hat es mich irgendwie an so einen sehr düsteren, schönen, atmosphärischen Film mit wunderbaren Bildern und Einstellungen erinnert. Und was mich vielleicht gerade deswegen dann noch das typisch Asiatische an dem Film dann noch ein bisschen mehr, dann immer jedes Mal wieder ein bisschen rausgerissen hat, was ich ganz spannend fand. Was mir beim Film dann auch schon auf Gedanken gemacht, mich dazu angeregt nachzudenken, so, was ist das jetzt? Warum, also, warum stört mich das noch ein bisschen mehr, als wenn ich sonst einen Film gucke wie Yip Man von weiß nicht, ob sie was sagt, aber der die.
IP Man?
Yip Man.
Yip Man.
Genau, da gibt es mehrere Teile und da geht es quasi um den legendären Kung-Fu-Meister, der, oder Wing Chun heißt es, glaube ich, der Lehrer von Bruce Lee gewesen ist und ist die überstilisierte Biografie von dem. Aber halt so ein typischer asiatischer Kung-Fu-Film, wo man einfach mit den bestimmten Gegebenheiten einfach rechnet, dass sie da sind und die hinnimmt, haben mich bei dem Film jetzt ein bisschen mehr rausgerissen, aber gleichzeitig ist dieser Film einfach, zieht einen ordentlich rein in und hält einem bis am Ende trotz des Kulturclashes im Atem. Außer Atem hält er einen. Ja, gut.
Weißt, was du meinst. Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich bin, ich hatte Bong Joon-ho schon länger auf dem Schirm und dann kam mir Parasite raus und ich bin ins Kino gegangen und hatte mir den angeschaut mit einer Freundin und wir waren wirklich sehr angetan und es hat auch wirklich Riesenspaß gemacht und da war dann für mich so, dass einfach nur noch, okay, jetzt muss ich eigentlich nur noch nachholen und hatte ein bisschen Glück und habe ein paar Filme von Bong Ho recht günstig in so einer Box bekommen. Da gab es so eine, so ein Relabel, Reboxing halt, wo einfach 3 Filme in eine Box zusammen reingeklatscht werden, um das dann zum Preis für einen verkaufen zu können. Da war der Host drinne, Mother war noch mit drinne und Snowpiercer. Und dann in dem Atemzug auch noch Memories of Murder noch mitbestellt. Mein erster war, glaube ich, Mother nach
Parasite.
Nach Parasite, genau. Und ich dachte zuerst, wir sprechen Mother. Und als wir uns jetzt für diesen Podcast geeinigt haben, sind wir dann auf den hier gekommen. Und der bietet jetzt auch auf den ersten Blick und auf den zweiten und auf unserem dritten ganz viele Themen, die wir besprechen wollen.
Das können wir tun. Snowpiercer hatte ich, glaube ich, mein erster gewesen. Den hatte ich damals im Kino gesehen und hatte den Regisseur dann aber nicht. Der war ganz okay. Aber danach hatte ich jetzt nicht gedacht, ich muss mich mit dem Regisseur dringend beschäftigen. Und dann kam diese Okja, den er für Netflix gemacht hat. Und da, den habe ich ziemlich schnell ausgemacht, den Film. Der ging mir irgendwie auf den Keks damals, als ich den angefangen habe. Mehr weiß ich zu dem Film auch nicht mehr. Ja, Mother hat man jetzt schon was gehört. Hast du, glaube ich, einfach davon so viel erzählt, dass man den wahrscheinlich mal schauen sollte.
Ja, also das ist neben dem Film und Parasite wahrscheinlich das Schlüsselwerk bei ihm, würde ich auch so sagen. Also das sind wirklich ganz viele Sachen halt mit drin. Also hier merkt man auch gerade bei dem Film, dass da ganz viel Zeit und Mühe in das Drehbuch reingeflossen ist. Der Film ist so dicht. Und ja, deswegen würde ich sagen, lass uns mal ein bisschen so ins Detail gehen. was der Film eigentlich so alles so Schönes zu bieten hat und was den so special und so besonders macht und ja, warum wir den beide ja eigentlich gut finden, wenn ich das recht rausgehört habe.
Ja, dann lasst uns das tun.
Wir machen es diesmal ein bisschen anders. Ihr könnt dem Gespräch trotzdem noch folgen. Wir haben euch einen Link in die Description reingepackt bei Bluescreens. Dort könnt ihr euch die Screenshots zum Film anschauen, weil bei Filmgrab ist der nicht drin. Aber so könnt ihr zumindest ein paar visuelle Details noch mit aufgreifen. Der Film ist doch recht komplex. Es sind viele Handlungsstränge, die am Ende ganz spitz zusammenlaufen. Und wir haben uns einfach entschieden, jetzt mal für dieses Gespräch von unserer jetzt zuletzt etablierten Gesprächsweise, wo wir uns am Film langhangeln, einfach ein bisschen abzuweichen. Wir haben uns im Vorfeld schon ein paar Themen rausgesucht und die wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen abarbeiten. Nicht, dass ihr euch wundert, dass es heute ein bisschen anders ist, aber wir versuchen das Gespräch auch insgesamt mal ein bisschen flüssiger zu gestalten, da wir auch schon festgestellt haben, dass wenn wir uns nur am Film langhangeln, dass dann doch viel Längen entstehen und gerade das erinnern, was ist jetzt nun genau passiert, bringt uns dann doch ganz gut aus dem Gesprächsfluss raus.
Das können wir gern machen.
Und ich glaube, wir sollten einfach mal mit dem, was offensichtlich ist, anfangen, und zwar mit der Inszenierung von diesem gesamten Film. Ich habe mir das ein bisschen aufgeschrieben, die Inszenierung von Bong Joon-ho, ihm wird ja nicht ohne Grund nachgesagt, dass er eben halt auch so ein ganz großer Regisseur ist und Parasite hat es geschafft, aber was ist das denn eben halt auch? Da möchte ich vielleicht an der Stelle schon mal auf die eine Folge von Every Frame is a Painting hinweisen. Wir hatten das schon mal getan. Er spricht ja auch hier darüber. Und mir ist heute was aufgefallen. Hier gibt es in dem Film eine Szene, wo man das gut sehen kann, und zwar der Film spielt mit der Erwartungshaltung des Zuschauers. Das macht er halt ziemlich häufig, dass er diese klassischen Strukturen, die so ein Film so hat, benutzt, damit wir denken, aha, da geht die Reise hin, und am Ende ist es dann doch ganz anders als gedacht. Und das macht der Film ziemlich häufig mit uns. Und da gibt es hier so eine Szene in dem Film, da wird dieser Staatsanwalt Do, dieser ältere Herr mit der Brille, wird hier eingeführt, und dann hat man den Eindruck, dass der Staatsanwalt den Ermittler, den Do-Man, da zu sich einlädt, und die Kameraeinstellungen sind wirklich so, du hast die im direkten Gespräch, der eine ist an dieser ein Flipchart und erklärt was, und der andere sitzt dann so da, und die Kamera geht immer so ganz kleines Stückchen von Gegenschuss zu Gegenschuss, wird die immer ein bisschen größer, und irgendwann, wenn du schon denkst, Moment mal, wo sind wir denn hier eigentlich, sieht man auch die Kollegen von ihm, und dann siehst du, okay, die sind bei der Polizei. Und dachte mir so, meine Güte, das ist klar, weil ich dachte die ganze Zeit, die sind beim Staatsanwalt.
Okay. Ist mir gar nicht so aufgefallen, aber okay, dann hat er dich an der Nase rumgeführt und
ja, und vor allen Dingen, wenn man überlegt, so was will denn so eine Szene eigentlich ausdrücken? Weil alles, was der da ja sozusagen erklärt, das wissen wir ja eigentlich schon. Also müssen wir ihm dabei zuschauen, wie er scheitert. Also ich finde das schon ziemlich spannend, wie diese Figuren vor allen Dingen auch gezeichnet werden. Und das anhand dieser Szene und dabei halt auch noch mit unserer Erwartungshaltung die ganze Zeit spielt. Also ich finde das sehr beeindruckend. Das ist so das machen eigentlich die großen Meister, machen das. Das sind so viele, wir hatten in unserem Vorgespräch vor uns zum Beispiel kurz über Frankenheimer gesprochen. Der weiß halt, wie man Action-Szene und wie man Action halt dicht inszeniert und dass das flüssig ist. Aber hier sind so viele Ebenen miteinander drin verwoben. Also das ist im wahrsten Sinne des Wortes ganz großes Kino.
Das, man kann das überall nachlesen. Es gibt kaum einen, der den Film nicht lobt, und bei quasi fast allen Kritikern ist der beliebt, und wahrscheinlich eher bei westlichen Kritikern, die auch so ich am Kulturclash manchmal gescheitert sind und dann manche Sachen vielleicht nicht verstanden haben, weil einige Sachen auch sehr auf die koreanische Geschichte referieren, gibt es da vielleicht Unstimmigkeiten, aber ansonsten ist ja das, was bei mir auch passiert ist, auch wenn der Film manchmal rausreißt, er ist so gut gemacht, er hält einfach von vorn bis hinten einen bei der Stange und möchte einfach diesen Film weiter genießen und schauen. Man wird eben wirklich gut manipuliert. Meisterhaft.
Apropos manipulierend, ist dir die Musik irgendwie hier in dem Zusammenhang aufgefallen?
Ich hatte ein, zwei Mal hingehört und hatte den Eindruck, dass da ganz schön dick aufgetragen wird mit einem Standardorchester. Das ist das, was mir aufgefallen ist, wo richtig, das ist teilweise, da ging das, glaube ich, sogar richtig in den Vordergrund rein, aber jetzt einfach ein volles Orchester, das richtig die Stimmung standardmäßig untermalt. Also so, wie man das von einem Film, der einfach die Standardregister auf eine gute Weise zieht. Volles Orchester und emotional.
Ja, ich habe auch so eine ähnliche Beobachtung gemacht. Jetzt auch beim zweiten Mal. Also die Musik sticht ja ganz besonders hervor. Und ich fühlte mich so ein bisschen so an Old Boy erinnert zum Beispiel. Old Boy, kennst du?
Ich kenne Old Boy. Ich überlege gerade nur, es gibt ja das Remake, ob ich das Original auch gesehen hatte. Ich hatte auf jeden Fall das Remake geschaut.
Um Himmels Willen.
Ich fand das gar nicht so schlecht.
Okay, na gut.
Aber ich glaube, ich habe dann nochmal das Original geschaut. Das ist ja auch das, wo einer den Tintenfisch da verschluckt. Und ich glaube, das ist nur im Original so, ne? Und im Remake ist es nicht genau. Im Original macht er das ja in echt, der Schauspieler. Genau. Und
obwohl er Vegetarier ist.
Ja, ich glaube, ich habe das Remake gesehen, das ich ganz gut fand und sehenswert, und habe deswegen dann das Original nochmal nachgeschoben.
Oh, okay. Ja, auf jeden Fall erinnert mich die Musik da auch sehr dran. Ist auch sehr wandelbar. Ich hatte jetzt zur Vorbereitung jetzt, habe ich jetzt auch den Soundtrack gehört, der übrigens sehr schwer zu bekommen ist. Deswegen werden wir euch die Shownotes dann auch den Link zu dem YouTube-Video machen. Die LP, die kriegt ihr irgendwo so im Schnitt. Das ist so eine Platte, die ist vor 12 Jahren rausgekommen, Doppel-LP. Die kriegt ihr irgendwas zwischen 100 und 200 €. Die CD ist gebraucht bei Amazon gerade bei 260 € drinne.
Nicht schlecht.
Bei irgendwelchen Musik-Stream-Diensten ist es gar nicht zu finden. Ihr findet es lediglich gerade auf YouTube, deswegen der Link halt mit da rein. Könnt ihr euch selber noch ein Bild davon machen. Ich finde, die Musik ist ein sehr schönes Gegenstück eigentlich zu diesem doch sehr kalten Film, also kalt von seiner Optik her, von seiner ganzen Haptik, wie er sich so gibt halt. Die packt bestimmte Sachen so ein bisschen in Watte und verschiebt so ein kleines bisschen noch die Tonalität. Also ich finde, die Musik hat ja schon eine emotionalisierende und vor allen Dingen auch eine fast schon, also was Mechanisches, sprich also der Regisseur möchte jetzt hier dem ein bisschen mehr Wärme geben, der will das insgesamt ein bisschen so runder machen und nicht ganz so hart und kantig und eckig, ist zumindest mein Eindruck.
Okay, ich muss sagen, ich habe den Film ja in Originalton geguckt und mit deutschen Untertiteln. Mir hat sich die Musik nicht ganz so aufgedrängt. Ich war sehr damit beschäftigt, es ist ja doch relativ dialoglastig, dem zu folgen, und dann haben wir nur als Europäer einfach mal ein Problem, genau wie andersrum die Asiaten mit Europäern, dann die Gesichter dann doch mal schnell wieder zuzuordnen und sich sicher zu sein, war das jetzt auch wirklich der, den ich gesehen habe, gerade wenn der Blick ständig zu den Untertiteln geht. Und da gab es, wie gesagt, ein, zwei Stellen, wo ich dachte, ah, hier Orchester, ja, das fährt ordentlich das volle Register auf, aber so richtig habe ich nicht drauf geachtet. Das ist jetzt, war auf jeden Fall, kann ich mich nicht daran erinnern, dass irgendwie krass aus dem Rahmen schießende Musik vorkam. Also, dass so Tarantino-mäßig auf einmal ein Rocksong irgendwie da untergelegt war, als Kontrapunkt zum Rest. Das wäre mir wahrscheinlich aufgefallen.
Nee, ich glaube, also so krass ist es nicht, aber es gibt so zwei, drei Szenen, und die Musik ja dann doch sehr prominent ist, nicht zuletzt, wenn es dann um die Mordaufklärung geht. Aber weil wir einmal dabei sind und du schon auch von der Sprachfassung gesprochen hattest, ich habe den beim ersten Mal auch in Koreanisch gesehen mit Untertiteln, und jetzt bei der Zweitsichtung musste ich auf die Amazon-Version zurückgreifen und habe den in Deutsch gesehen. Einfach nur, um erstmal reinzukommen, sozusagen. Wie haben die es das eigentlich gemacht? Ich war eigentlich gespannt, wie es gemacht haben. War eigentlich schon ein Begriff, wieder umzuschalten. Bin aber dran geblieben und fand eigentlich auch, dass die Tonalität des Films im Deutschen ein kleines bisschen harscher rüberkommt, als ich das im Koreanisch so wahrgenommen habe. Und das verwundert mich zumindest dahingehend, dass zumindest ja Koreanisch und Japanisch relativ dicht beieinander sind. Ja, die haben einen ähnlichen Sprachaufbau und sowas halt. Ist zwar komplett verschieden, aber das Japanische, das ist immer so hart. Das klingt immer so. Die hatten es ja nur schon ein paar Mal beim Japanery, hatten wir das ja auch besprochen, halt. Die pronouncen halt auch sehr hart. Und hier ist es halt nicht so. Und die Stimmen sind halt auch nicht so kantig. Das ist eher alles sehr weich und
es klingt nicht so aggressiv wie das japanische Muskel. So, als würden die selbst bei einer Liebeserklärung eigentlich gleichzeitig ohrfeigen wollen. So böse übertrieben, aber es hat eben so was Aggressives und das hat das Koreanische nicht.
Genau.
Also, es ist angenehm zuzuhören.
Ja, und wahrscheinlich ist es dann halt auch, dass dieses Harte in der deutschen Sprache dann eben halt, was es automatisch so ein bisschen verschärfter halt hat. Nichtsdestotrotz beziehe ich die koreanische Version auf jeden Fall der deutschen hier vor. Aber es war trotzdem interessant, das heute mal so gesehen zu haben. Man muss trotzdem sagen, also es ist eine gute Synchro. Also guckt euch den auch gerne, wenn ihr wollt, das in der deutschen Synchro an. Ich bin halt trotzdem Fan, halt für mich persönlich, das natürlich in Originalsprache zu sehen, weil der Film da ja sozusagen genau die Wirkung erzielt, wie er irgendwann mal auch mal gedacht war.
Ja.
Dann habe ich hier noch einen Punkt, und zwar haben wir 1986 in Südkorea, wie wir es auch schon in der Zusammenfassung ja erwähnt haben, eine Militärdiktatur. Und dieses Unrecht, was ja dort den vielen Menschen dort ja passiert wird, das wird ja im Film mehr oder weniger auf verschiedenen Ebenen ja auch transportiert. Augenscheinlich nebensächlich, aber in Wirklichkeit eigentlich bis in die letzte Rolle ist das eigentlich dort transportiert. Und wir hatten da im Vorgespräch auch ein paar schöne Sachen rausgearbeitet.
Wir haben verschiedene, also Militärdiktatur, die Korea hatte da schon eine lange Geschichte an Diktaturen hinter sich. Es ist, glaube ich, sogar nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem der Zweite Weltkrieg vorbei ist und es in Nordkorea zur sowjetischen Besatzungszone gehörte, wurde in Südkorea gleich eine Militärdiktatur errichtet, die dann mal kurz Demokratie war und dann letztendlich wieder eine Militärdiktatur. Die kannten es seit 1945 da schon nicht anders und hatten eben drunter zu leiden auch das entsprechend, wie in Diktaturen das gern so ist, der Staatsapparat sich auch mies benimmt gegenüber den Zivilisten. Und das wird hier in der Polizeiarbeit deutlich geschildert, dass Foltermethoden, aggressive Verhörmethoden da an der Tagesordnung sind. Und das ist ja auch ein bisschen perfide an dem Film, dass man fängt diesen Film an mit der Hauptperson, der erstmal so was Teddybäriges hat, so ein bisschen was Knuffiges, Verschlafenes, Sympathisches. Und es ist ein totaler Wichser, der einfach mal sämtlich auf Menschenrechte pfeift. Und eigentlich wird der Film so inszeniert, dass man ihn trotzdem auch mögen muss oder mögen könnte und sich irgendwie damit identifizieren kann. Und also das ist der Park Doman. Mir ist aufgefallen, dass Vor- und Nachname beide auf Diktatoren in der Geschichte von Südkorea verweisen. Könnte ein Zufall sein. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass der repräsentativ ist für den Staatsapparat während dieser Militärdiktatur und steht in diesem Film dafür, wie der Alltag aussah, wie man mit, wenn man mit Staatsbeamten zu tun hatte, womit man zu rechnen hatte in Südkorea. Wir sehen, wie gesagt, wir haben krasseste Verhörmethoden. Der Kollege von dem Provinzpolizisten, der auch leicht debil rüberkommt und permanent Leute zusammentritt, Es geht eben auch entsprechend brutal vor und was uns ein bisschen übertrieben vorkommt, ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass tatsächlich so der Umgang mit des Staates war in Südkorea. Und da gibt es noch mehr Szenen, die ich jetzt nicht aus dem Hut hervorzaubern kann.
Das Ende ist, unterstützt das auf jeden Fall auch, diese Sichtweise, beziehungsweise das ist auch offensichtlich auch eigentlich. Wir hatten das verglichen so ein bisschen so mit den übrig gebliebenen Nazischergen aus der NS-Zeit, die in der BRD sozusagen Unterschlupf finden konnten. Und das ist hier im Film zum Beispiel auch ähnlich, dass eben halt Leute aus diesem alten Militärdiktatursystem, wie eben halt der Doman, dann jetzt hier als Manager irgendwie arbeitet oder irgendwie für irgendeine Getränkefirma da halt.
Genau.
Und ganz einfach unbehelligt weitermachen kann. Also dem scheint auch nichts passiert zu sein, hat Familie mit Kind und allem drum und dran und dem geht's halt gut. Und musste da halt also keine Konsequenzen aus dieser ganzen Geschichte da halt rausziehen. Und dann gibt's halt auch noch viele andere Sachen halt. Also gerade inmitten des Films gibt's zum Beispiel eine Demonstrationsszene, wo wir dann eben halt auch diesen einen Polizisten, den du gerade erwähnt hast, auch wieder sehen, wo er wieder so einen Lufttritt macht. Und da du siehst dann auch immer irgendwelche Übungen, die Leute machen müssen, irgendwelche Übungen zu Gasangriffen. Also das ist die ganze Zeit im Film eigentlich immer mit unterlegt. Ja.
Also die Geschichte in der Zeit damals, da war, ich habe es jetzt zwar erst vorhin nochmal durchgelesen, so ein bisschen überblicksmäßig die Geschichte von Südkorea, da waren ganz viel mit Studentenprotesten zur Demokratisierung, wir hatten, das ist noch ein anderes Thema, Studentenproteste, und da gab es glaube ich auch so einen berühmten Mord, der irgendwie durch den Staat an, glaube ich, einen Studenten, der irgendwie da geschichtlich extrem was losgestoßen hat. Und was mir gerade noch einfiel, ganz präsent am Anfang, ist ja der Umgang mit dem ersten Verdächtigen, den die einfach mal schnappen, der ein geistig beeinträchtigter junger Mann ist, der erstmal für einen Verdächtigen gehalten wird, mit der extremste Weise gefoltert wird. Um ihn dazu zu bringen, das zu gestehen, was gestanden werden sollte. Es werden Beweismittel gefälscht. Wie nebenbei geht der ermittelnde Dorfpolizist da mit dem Schuh von dem jungen Mann an den Tatort und fegt eine Spur, die er dann fotografiert als Beweismittel. Und am Ende, als dann im Laufe des Films der entlastet wird, der Junge sitzen die ganz normal im Lokal von dem Vater, von dem Jungen, der dann aber in keinster Weise irgendwie Groll erkennen lässt gegen die Polizisten, sondern als Staatsgewalt repräsentieren dürfen die da natürlich ganz normal essen und trinken und der Vater bedient die äußerst untertänigst, weil es einfach da keine rechtlichen Mittel wahrscheinlich gab, dagegen vorzugehen, wie man behandelt wurde von der Staatsgewalt.
Das sind auch meine Beobachtungen.
Ja. Das hatte ich vorhin im Vorgespräch gar nicht erwähnt, aber es gibt so Sachen, also der Film wirkt sehr westlich von der Qualität einfach her. Das so inszeniert, erinnert mich so ein bisschen an David Fincher-Film, so düster. Und dann kommen doch immer wieder stark typisch asiatische Elemente rein, die rausreißen, aber auch Sachen, die man erstmal einfach als überzeichnet wahrnimmt oder ganz komisch. Was ich nicht genannt habe, was mir gerade einfällt, ist noch, dass ständig zum Beispiel das wirkt fast witzig, der Umgang mit Beweismitteln, dass da einfach mal ein Traktor übers Feld fährt und da waren noch, glaube ich, noch andere Sachen, wo die Leute einfach übers Feld laufen und die Beweismittel vernichten. Da fand ich vorhin nochmal spannend zu erfahren, dass ja tatsächlich Südkorea war ein stark agrarisches Land, das auch extrem im Gegensatz zu Nordkorea, was viele Rohstoffe hatte, einfach mal wirtschaftlich extrem schlecht aufgestellt war. Und die Verstädterung und der Aufschwung ging, glaube ich, erst in den 70er Jahren los. Und der Film spielt auch ein bisschen an den Punkten auf etwas an, was Südkoreaner wahrscheinlich beim Schauen auf, ganz logisch wissen, dass einfach in 80er Jahren, da war das tatsächlich so, dass die auf dem Land einfach mal noch ein bisschen hinterher waren. Da verstehen eben auch die, die Dorfpolizisten, die das alles nicht so ganz genau nehmen, aber eben auch, dass das, wenn wir jetzt einen Film aus den 80er Jahren schauen würden, da war das in deutschen Filmen oder in Hollywood-Filmen, da waren natürlich selbst entlegensten Dorf waren allen Fingerabdrücke und Spuren sich auch schon Begriff von den vielen Krimiserien, die man da schon gesehen hatte und außer vielleicht in Ostdeutschland, hatten alle tatsächlich doch irgendwie einen Fernseher in den 80er Jahren und waren da gut, wussten da Bescheid und tatsächlich, das soll da so ein bisschen auf das zurückgebliebene Hinsch verweisen. Dann das hatte ich vorhin erzählt, dieser ständig kickende Polizist, da fühlt man sich manchmal einfach wie im Kung-Fu-Film und denkt, dieser Film kommt so super realistisch rüber an so vielen Stellen und auf einmal springt dieser Polizist ein paar Mal da wie Bruce Lee durch die Gegend und kickt da einfach mal Leute einfach so und denkt so, was soll denn das jetzt? Und da hatte ich dann irgendwo gelesen, dass das in Südkorea so ist, dass dort alle zum Militär verpflichtet sind und bei alle gesunden erwachsenen Männer alle im Militär Taekwondo machen, dort einen schwarzen Gürtel erwerben. Taekwondo ist sehr beinlastig, kicklastig.
Ja.
Und letztlich für einen Südkoreaner wirkt das wahrscheinlich dieses Kicken genauso, wie als wenn bei uns der Tatort-Kommissar, wenn dem einfach mal die Faust ausrutscht, rutscht denen halt mal der Fuß aus. Springen die halt mal kurz in die Luft. Es wirkt für uns, also für mich, wesentlich übertriebener, als es dann wahrscheinlich für einen Südkoreaner wirkt.
Mhm.
Und dann gibt es einige Inszenierungsweisen, wo ich das Gefühl habe, die kenne ich, sind so typisch asiatisch, aber wirken extrem theatralisch. Zum Beispiel eine Szene auf dem Feld, wo ich erzählt habe, wo man im Vordergrund die Polizisten sich unterhalten, dann am Rand, die stehen auf einem Tatort, untersuchen den, am Rand ist eine Menschenmenge und dann, ich weiß nicht, wer da ankommt, da irgendjemand, wahrscheinlich der Vater vom Opfer oder sowas, weiß ich nicht mehr. Und irgendwie ist das so auf eine theatralische Art und Weise inszeniert und man sagt, so würde sich einfach niemand benehmen im europäischen oder im westlichen Kreis und es würde selbst wenn irgendwie nicht so inszeniert werden, nicht so von auch die Bildkomposition ziemlich oft, wie die aufgereiht sind, was die tun, wie die stehen, ist so ein typisch asiatisches Kino, wo ich das, was mir öfter auffällt, was gestellt wirkt einfach. Wenn ihr uns alle die zuhören, auch bei Bluescreens guckt, da sind ein paar schöne Gruppeneinstellungen, wo die alle wie gestellt in die, wie positioniert, nicht wie aus einer natürlichen Situation heraus ergeben, sondern
unbedingt, da möchte ich gerne einhaken, das waren natürlich jetzt viele Sachen, die du vorgegeben hast, aber ich möchte gleich mal auf den letzten Punkt einsteigen, das führt uns ja auch wieder zur Inszenierung, wie der Bong Joon-ho das hier gestaltet. Zum einen finde ich das spannend, der arbeitet hier sehr viel mit dem Staging, also mit dem Acting direkt vor Ort und hat ein gutes Mise-en-Scène. Das heißt also, die Szene ist so gut vorbereitet und der will die Personen, die Darsteller, die Schauspieler im Raum agieren lassen und dafür aber weniger mit der Kamera arbeiten oder besser gesagt weniger schneiden. Das heißt also, wir haben eigentlich sehr viele lange Einstellungen auch in dem Film und viel Dynamik in diesem Bild, was da passiert und die Szene, die du beschrieben hast, ist ja perfekt halt, um das auch darzustellen. Also es ist halt auch ein sehr geschickter Bildaufbau, den er macht. Das sind auch tolle Bildkompositionen und ich glaube, da brauchst du auch diese Art und Weise, Dinge so ein bisschen so, die müssen ein kleines bisschen drüber sein. Du brauchst auch so ein paar, ich sag mal vorsichtig, so catchy Momente oder hin und wieder so diesen so einen unerhörten Moment halt, ja, so ein du weißt, was ich meine. Und der macht das irgendwie so ganz clever. Ich bin mir auch sicher, also ich meine, das ist ja nur keine Hongkong-Oper oder irgend sowas halt, das ist immer überzeichnet ist, also oder wie so ein 80er Jahre Jackie Chan Film, ja, die auch irgendwo in der Hongkong Oper auch irgendwo ihren Ursprung haben.
Genau, aber so wirkt die meiste Zeit wirkt ja auch für den westlichen Zuschauer sehr gut realistisch und nachvollziehbar und zieht halt auf eine natürliche Art rein, die mich nicht verwirrt hat die meiste Zeit.
ich habe das Gefühl, hier ein Stück weit tatsächliche gelebte Realität sehen zu können, irgendwo da drin in dem Ganzen. Film ist immer was Fiktionales, das muss nicht in der Realität verhaftet sein. Ja, das kann vielleicht seinen Ursprung da haben, aber Film ist eine eigene Welt.
Genau.
Und ich habe aber das Gefühl trotzdem, also wie als hätte der Regisseur auch so einen Weitblick, dieser Film wird auch im westlichen Ausland gesehen. Der wird vielleicht auch in Russland gesehen. Der wird Argentinien gesehen. Ich habe sozusagen die Awareness, also ich bin mir sicher, ich bin mir bewusst, dass ich ein bisschen was von der koreanischen Kultur mit transportieren kann. Trotzdem aber, der hat sozusagen schon ein internationales Niveau mit ein bisschen zum Farbklecks drin. So kommt mir das zumindest vor. Das finde ich aber auch äußerst geschickt, weil er ja eben halt ja auch die eigene Geschichte, die jüngste Geschichte dort auch verarbeitet. Und finde ich das halt auch wichtig, dass man das drin hat. Aber das ist in so kleinen Dosen ist das drin.
Genau, es ist in kleinen Dosen und die reißen dann immer mal wieder raus. Da würde ich da gleich mal anbringen, das, was ich gelesen hatte, ist, dass dieser Film wird 2003, als der rauskam, hat sich in Südkorea der Anglizismus well done für hochwertige und hochwertig produzierte und gleichzeitig kunstvolle Filme etabliert. Und das heißt jetzt eine Quelle, wo ich es gelesen habe, dass quasi dieser Film von Bong Joon-ho, Memories of Murder, eine Wende im südkoreanischen Kino dargestellt hat, dass dort eine Qualitätswende quasi stattfand und ab da sich das koreanische Kino in eine wesentlich hochwertige Richtung entwickelt hat.
Ich denke, das wird aber auch zum Großteil daran liegen, dass Bong Joon-ho hier auch wirklich ein richtiger Film Fan ist, Film begeistert ist und er auch in diesem Film vor Vorbildern auch einen Knicks macht. Also er macht einen kleinen Knicks vor so ein paar Neo-Noir-Klassikern, weswegen ich mir kurz die Frage gestellt habe, könnte man den Film auch so ein bisschen so als Noir, als Neo-Noir bezeichnen? Würde ich zum Beispiel sagen, nein.
Du sagst, nein, hättest du mich das jetzt einfach mal so gefragt, hätte ich, müsste dann erstmal zwar überlegen, was Noir genau wäre, aber man hat ja so ein Bild im Kopf, so ein Noir-Film, denkt man an eine gewisse Stimmung und erstmal hätte ich gesagt, ja, könnte schon mal sein, müsste man mal drauf gucken, aber so eine ähnliche Stimmung, wie man in einem Noir-Film oder Neo-Noir-Film ist da auch zu spüren. Und du sagst jetzt aber nein und kannst das ja dann an bestimmten Ecken drin festmachen.
Oder sag bewusst Jein. Ich mache jetzt mal ein Jein draus. Wir haben zwar einen zerrütteten Hauptdarsteller, beziehungsweise zerrütteten Kopf, das ist so ganz klassisch so. Kopf zerrüttet ist der Anti-Held eigentlich, ja. Da kommt der Begriff ja vor allem auch größtenteils auch her aus dem Noir. Wir haben keine Femme Fatale, wir haben jetzt nicht die krassen, harten Schlagschatten, aber mit dem Look von dem Film wiederum, also dieser Bleached Bypass-Look, kommen wir trotzdem der Sache schon wieder doch recht nahe, aber die Ausleuchtung des Films, die ist so ganz klassisch Traditional Hollywood, sage ich mal. Also so wie in Darius Conji ausleuchten würde zum Beispiel, was ja eigentlich ein Europäer ist, aber Fincher hat sich seiner Dienste ja dann doch ein paar Mal bedient. Der will schmeicheln auch auf dieser Ebene. Und ich sehe diese dramatischen Crime-Thriller-esken Momente halt da drin, aber so richtig klassisch, so als Neo-Noir. Mir fällt es schwer, den da einzusortieren, wobei ich auch sagen muss, dass dieses Film irgendwo einsortieren mir allgemein sowieso schwer fällt, beziehungsweise auch missfällt teilweise, weil wenn ich einen Film einmal kategorisiert habe, der sich gar nicht kategorisieren lassen will, weil er ja eigentlich ganz andere Themen ja eigentlich verhandeln will, zum Beispiel wenn ich jetzt sage, das ist ein Western, ja, also nicht der Film, aber sage ich jetzt zu irgendeinem Film, das ist jetzt ein Western und der ist aber nicht typisch für einen Western, hat aber derjenige, dem ich erzähle, zumindest im Hinterkopf, okay, Western gleicht ab mit seiner Datenbank, was kenne ich von Western, mag ich überhaupt Western, mag ich nicht und zack ist der Film sozusagen schon durchgefallen. Deswegen, das ist für mich jetzt nicht so die großartige Bewandtnis hat, aber möchte an der Stelle trotzdem sagen, dass hier Noir-Themen hier mit aufgegriffen werden, aber auch viele andere Sachen außerhalb eines Noirs.
Ja, okay. Ich hätte jetzt auch nicht zuerst an einen Noir-Film gedacht. Das ist die Frage, hast du ja quasi aufgeworfen.
Ja, bei der Recherche auch zweimal drüber gestolpert und fand es vielleicht ganz nett. Vielleicht auch mit dem Hinweis, dass wir ja auch erst vor zwei Folgen über einen Noir-Klassiker gesprochen haben, dass Stanley und ich sprachen über den Schwarzen Spiegel. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Genau. Ich habe hier noch so zwei, drei Sachen. Aber vielleicht kommen wir doch einfach mal zu dem ganz großen Ding. Und jetzt kommt auch die Spoilerwarnung für den Film. Wer den Film noch nicht gesehen hat, hier wäre es wirklich sehr, sehr, sehr empfehlenswert, erst den Film zu schauen und dann wieder zurückzukommen oder überspringt jetzt diesen Teil. Denn wir wollen mal so ein kleines bisschen uns mal meine Theorie anschauen. Und zwar, es geht ja hier die ganze Zeit in dem Film um einen Killer. Wir suchen ja die ganze Zeit einen Killer. Der Film spielt die ganze Zeit immer damit, der Frage zwischen, wer könnte der Killer sein? Also wir sind immer auf der Suche nach einem Killer. Und uns wird ganz viel an die Hand gegeben, dass wir diesen Killer auch finden sollen. Dann ist die Frage, haben wir, also die wir uns während des Films stellen, haben wir den Killer eventuell schon gesehen? Also wir suchen automatisch ja irgendwie nach jemanden, der uns hier im Laufe des Films schon präsentiert worden ist. Haben wir was übersehen? Da gibt der Film uns ganz viel mit. Und dann hat sich mir eine andere Frage aufgedrängt. Nämlich, dass es nicht nur ein Killer ist, sondern zwei Killer. Vielleicht sogar drei, das weiß ich nicht. Aber es sind auf jeden Fall nicht einer, sondern zwei. Das war die erste Sache. Denn die Morde, die sind zwar am Anfang gleich, aber der letzte Mord, der passiert, ist komplett anders. Das ist eine Handschrift von jemand ganz anderem. Dann haben wir vor allem auch bei diesem letzten Mord, da laufen zwei Frauen doch den Weg lang. Einmal diese junge Schülerin und einmal die Tochter von diesem Apotheker oder sowas halt, die laufen den Weg lang. Und im Gebüsch ist jemand und die Kamera simuliert sozusagen diesen Killer, dreht sich nach rechts und links, kann sich nicht entscheiden zwischen dem Opfer und geht dann der Schülerin halt hinterher.
Ja.
Rennt die dann halt um. Und wenn man sie dann halt auch findet, ist es auch ganz anders. Sie ist ganz anders zugerichtet. Es fehlte auch das Musikmotiv mit diesem Radiosong, der da immer läuft zum Beispiel. Also viele Sachen hauten da ja auch gar nicht hin. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, und zwar der Film versucht uns zumindest nach konventionellen Mitteln oder Methoden eigentlich Detective Tae-Yoon, also der sozusagen aus Seoul gekommen ist.
Genau, mit dem haben wir noch gar nicht gesprochen. Stößt er aus Seoul hinzu und ist ein Gegenpol zu dem anderen hauptdarstellenden Detective, dem Park, also der auch sehr für die Militärdiktatursymbole steht und für diese zurückgebliebene, menschenverachtende, überhebliche Art, brutale Art und unbeholfene Art zu ermitteln und einfach jemanden dann oder Beweis unterzuschieben, während der mehr aus Seoul kommt und mehr so der städtische, aufgeklärtere Typ ist, der alles hinterfragt und versucht mit modernen Methoden daran zu gehen. Das ist der SEO. Und deine Theorie ist jetzt, dass du sagst, uns wird eigentlich ein bisschen gesteckt, dass der das sein kann.
Genau, das ist der Killer sozusagen von diesen ersten Morden, also die mit diesen, wo die Frauen in Rot rumlaufen, im Regen umgebracht werden, beziehungsweise halt auch diese Würgemal haben. Da gibt es sehr, sehr, sehr viele Indizien, die halt auch dafür sprechen. Er weiß von Anfang an ja wirklich sehr viel über diese ganzen Morde. Vor allen Dingen, es wird auch nicht erklärt, es wird sogar kommentiert im Film, dass man gar nicht weiß, warum der jetzt wegen dem Fall hierher gekommen ist. Das wird sogar gesagt im Film, das fand ich sehr bemerkenswert. Dann geht er zum Beispiel nochmal zurück zum Tatort, raucht dort noch einen, schaut sich dort um, muss jetzt nicht bedeuten. dann setzt er natürlich alles daran, den Mörder zu finden und darauf, deswegen finde ich wichtig, dass es zwei Mörder sind, weil er weiß, dass er die letzte Frau nicht umgebracht hat, deswegen will er unbedingt den anderen Mörder sozusagen finden oder jemand anderen in die Schuhe schieben. Und dann gibt's noch was, das ist jetzt vielleicht ein bisschen nerdy, aber es gibt eine Szene, wo eine Frau angegriffen wird im Feld und dann später auch umgebracht wird. Das sehen wir nicht. Ich habe den Film vor uns nochmal kurz angehalten, ich musste nochmal kurz zurückspulen, musste gucken, ob der das ist. Ich meine, bei den Kameraeinstellungen ist genügend Motion Blur. Trotzdem kann man das Gesicht einigermaßen gut erkennen. Dass ich wirklich sagen kann, das könnte er tatsächlich sein. Das Ding ist aber, er könnte es halt sein. Also ich müsste wirklich Foto daneben legen und nochmal vergleichen, vergrößern und ein paar Pixel rausrechnen. Dann kriegt man das vielleicht hin. Aber es legt der Film irgendwie schon nah. Und dann gibt es vor allem auch dieses, ich meine, selbst in Tatort kriegt das hin, dass wenn du eine Mordszene hast, wo der Mörder nicht zu sehen sein soll, dass du dann irgendwie einen Schnitt hast zum Beispiel auf eine ganz andere Szene, wo du irgendeine Person XY siehst, was dann meistens der Mörder ist, damit du automatisch sozusagen schon...
Dass du schon mal die Verbindung hergestellt hast, genau.
Genau, dass damit eine Verbindung hergestellt wird, genau.
Selbst ohne Zurückspulen und mit der, wie soll man es nennen, Kulturbarriere, also das... für mich natürlich asiatische Gesichter erstmal ein bisschen ähnlicher aussehen, weil ich aufgrund des Gewöhnungsfaktors, der fehlt, habe ich in dieser kurzen Sequenz auch gedacht, das war doch jetzt der. Also es hat auch ohne Zurückspulen anzuhalten schon gereicht, das darauf zu lenken. Andererseits war ich, das ist ja relativ früh im, wann ist denn das im Film, wo das... auf jeden Fall
in der Mitte des Films.
In der Mitte, okay. Auf jeden Fall hatte ich hinterher trotzdem immer noch so viel zu tun, mit den Untertiteln und allem zu folgen, den Film nicht aufzusaugen, der halt einfach mal sehr voll ist, ne, gut angefüllt ist, dass ich das wieder aus den Augen verloren hatte. Interessanterweise habe ich auch bei den zwei, drei Sachen, die ich jetzt zum Film gelesen habe, nichts zu deiner These gefunden, die erstmal irgendwie sehr plausibel klingt.
Ich hab sogar noch einen weiteren Grund noch dann noch dafür. So ist es nicht.
Ja?
Ja, tatsächlich. Und zwar ist dir mal aufgefallen, wie oft da Züge in dem Film vorkommen, wie oft Bahnstrecken und Züge sozusagen immer im Hintergrund irgendwo langfahren?
Also ist mir so nicht, also es wird gezeigt, aber ist so oft so, dass ich es bewusst gemerkt hätte, nicht. Oder das. Aber was hat der Zug?
Der Zug, weil wenn er die Morde begann hat, zum Beispiel, wenn er wirklich der Killer ist, muss er ja sozusagen in dieses kleine Nest ja da rausfahren. Meine Vermutung ist, er hat es halt mit dem Zug vor allen Dingen auch gemacht. Also er ist wirklich mit dem Zug dorthin gereist, weil der Zug so oft in diesem Film vorkommt und dann findet vor allen Dingen relativ zum Ende dieser große Kampf, mehr oder weniger in Anführungszeichen,
auch in dem Tunnel statt. Ja, genau.
Im Zugtunnel statt, wo sozusagen der vermeintliche, offensichtliche oder nicht offensichtliche, also dieser Typ, dann der andere, der als Mörder, der in dieser Fabrik da arbeitet, anhand der DNA-Spur nicht überführt werden konnte, in den dunklen Tunnel noch geschickt wird. Ich finde das auch so gerade von dieser Doppeldeutigkeit, da finde ich das eigentlich ziemlich spannend. Und wenn man sich da einmal drauf eingeschossen hat, dass der Killer ist, also das heißt, du machst dir den Film nochmal an und guckst dir das aus diesem Gesichtspunkt an, finde ich das schon spannend.
Also wenn ich deine These so höre, finde ich, kann mich das nachvollziehen. Am Ende versucht er ja, während er am Anfang fast pazifischer Gegenpol kommt, der aber, also da ist jetzt der Schwachpunkt an der Theorie, der am Anfang erstmal dagegen wirkt, dass der ursprüngliche Verdächtige verhaftet wird, weil das hätte ihm ja eigentlich in die Hand gespielt. Und stattdessen wirkt er darauf hin, dass der ursprüngliche Verdächtige freigelassen wird. Er entwickelt sich ja am Schluss dann zu jemandem, der tatsächlich Gewalt einsetzt oder einsetzen möchte, um den Mörder zu fassen und zu niederzustrecken, ja. Also passt schon irgendwie.
Ich denke schon, dass, ich meine, das ist ja, am Ende ist es ja, egal ob du ein Killer bist oder nicht, also gerade wenn du ein Killer bist, solltest du dann doch schon ein gewisses Maß an Intellekt haben und zumindest wissen, was du da tust. Und auch es gibt ja noch ein echtes Leben. Du bist ja nicht 24/7 Serienkiller, sondern du hast ja trotzdem noch ein normales Leben. Und er ist halt einfach Polizist oder beziehungsweise Kommissar. Und der ist ja halt auch nicht blöd und nicht dämlich und weiß so ganz genau, das macht doch gar keinen Sinn. Und wenn auch nur irgendjemand Nachforschung machen würde, komme ich in Gefahr. Das heißt also, er muss sich sozusagen seinen Sündenbock schon selber finden und konstruiert dann zum Beispiel so eine ganze Geschichte mit diesem Typen, der braucht bloß Radio zu hören und da wünscht sich immer ein Typ, immer bei Regen wünscht sich einen Song und puff, zack, kommt man sozusagen, das könnte ich doch sozusagen als Motiv vorgaukeln sozusagen für Morde oder sowas halt. Weißt du, wie ich meine?
Also es klingt so in sich erstmal plausibel. Als ich den Film geschaut habe, dachte ich hinterher nicht, dass der mein Hauptverdächtiger ist. Und
weil es eben halt nicht nur ein Killer ist, sondern es sind eben halt einer oder mehr, also zwei oder mehrere. Also es ist eben halt nicht nur einer. Es sind mehrere, also es sind mindestens zwei.
Ja.
Weil der letzte Mord ja auch ganz anders ist. Und das macht ja das Schwierige aus, denn uns wird die ganze Zeit gesagt, es ist ein Killer. Und das ist ja genau der Knackpunkt. Und das wäre nicht zum ersten Mal, dass das in dem Film vorkommt. William Friedkin hat es zum Beispiel auch in Cruising auch gemacht. Den ich übrigens euch nur wärmstens ans Herz legen kann.
Ich weiß gar nicht, ob ich den kenne.
Den kann ich dir ausleihen. Den gibt es allerdings nicht so leicht zu bekommen. Es sollte eigentlich mal eine deutsche Version, sollte eigentlich dieses Jahr rauskommen schon längst. Die ist aber noch nicht draußen.
So spannende These auf jeden Fall. Aber du denkst schon, dass Seo die ersten Morde gemacht hätte. Also die auch dem etwas geistig minder Bemittelten in die Schuhe geschoben werden sollen. Mhm, weil da genau. Ist jetzt, wie gesagt, das wäre jetzt mein Schwachpunkt aus deiner These aus dem Film raus, dass wenn man man müsste den Film jetzt nochmal schauen, aber in meiner Erinnerung wirkt er ja der Verhaftung des dieses geistig zurückgebliebenen Verdächtigen entgegen. Und theoretisch hätte ihm das ja aber in die Hand gespielt, den
Aber für wie lange halt? Weil das ist ja die Frage, wenn irgendjemand da mal nachrecherchiert und vor allem sich das mal genau anschaut, er begründet das ja auch noch, dann hätte man ja herausgefunden, dass der das gar nicht sein kann. Also
okay.
Ja, wir müssen da jetzt nicht lange drauf rumreiten. Ich meine, das ist ja auch bloß eine Theorie. Das ist ja jetzt hier nicht der Kern unseres Gesprächs. Aber ich fand es zumindest spannend, weil es sich jetzt nur schon zum zweiten Mal beim Sehen so aufgedrängt hatte. Und beim Aufschreiben sozusagen von meinen Gesprächsnotizen hat sich das immer so ein bisschen mehr verdichtet halt. Und fand es mal cool, das mal mit dir zu besprechen. Und ob es eben halt...
Das ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal dieses Podcasts. Jetzt, ich weiß gar nicht, ob es da viele gibt, die uns konkurrieren zu dem Film, aber du solltest in unseren Text auf jeden Fall reinschreiben, Bastis These, wer ist der wirkliche Mörder? Um noch schön viel Traffic zu generieren.
Ich glaube, ganz von unseren Download-Zahlen würde ich sagen, so viel Traffic kann es nicht sein.
Ich finde es gut, ich kann es nicht widerlegen. Also dafür habe ich den Film gar nicht, dafür ist er zu voll, um das jetzt, dass ich mit Details glänzen könnte, um da zu sagen, es stimmt nicht. Für mich klingt es erstmal gut hergeleitet. Das ist oder an unsere Fans da draußen, schaut den Film und belegt die These von Basti oder widerlegt sie. Stichhaltig.
Genau, das wäre ein cooler Aufruf und es ist ein cooler Aufruf.
Am Ende vom Film, mein Gefühl war auf jeden Fall, das ist der Mörder, von dem die DNA nicht gefunden werden sollte, der dann zerpräsentiert wurde, habe ich mich dazu manipulieren lassen, das zu sehen, dass das wahrscheinlich der war, wo der DNA-Test irgendwie schief gelaufen ist und der ist jetzt irgendwie davon gekommen, weil der schon so inszeniert wurde, dass es der hätte sein können. Und auf die Zwei-Mörder-These habe ich gar nicht, also dass der letzte Mord anders ist, habe ich auch nicht mehr so, hat mich jetzt nicht so aufgeschreckt und rausgerissen. Spannend finde ich ja nochmal am Schluss dieses, ganz am Schluss geht der Dorfpolizist, der Park, die eigentliche Hauptperson des Films, die ja dann jetzt ein Getränkehändler ist, nochmal zum ersten Tatort zurück und da ist ja ein Mädchen, was dann sagt, da war auch gerade jemand da und der fragt, wie sieht er aus und die Antwort ist ganz normal, glaube ich. Ich finde es jetzt spannend, ob das auf irgendwo im Film vorher verweist. Also ich habe das einfach so als Hinweis gesehen, ja, so das typische Serienmörder sehen halt, also die krassen Mörder, die wir in Geschichten hatten, wird ja behauptet, dass die oft ganz normale, angepasste Menschen sind, die gar nicht so auffallen in ihrer sozialen Umgebung. Und ich habe das darauf gemünzt gesehen, aber vielleicht gibt es ja irgendwo einen Hinweis, zum Beispiel auf diesen CEO, dass der irgendwann mal als ganz normal aussehend charakterisiert wird.
Also zum einen wird ja mal dieser junge geistig beeinträchtigte Junge, dem wird doch ein Bild gezeigt. Hast du den Jungen schon mal gesehen? Also der letzte mögliche Täter, der uns ja präsentiert wird, da gibt es ein Bild und da wird dieser Junge dann eben halt befragt, hast du den Jungen gesehen? Ja. Und jetzt wird es ganz perfide, das würde meine Theorie nochmal unterstreichen, jetzt wird mit zwei Fingern sozusagen alles ab der Nase abwärts zugehalten, du siehst nur noch die Augen und die sehen den Polizisten, der direkt daneben ist, du siehst beide direkt nebeneinander, so zum Verwechseln ähnlich, aber sowas von zu verwechseln ähnlich, dass da schon eine Verbindung ist zwischen den beiden. Weißt du, ich meine? Das heißt also, die beiden könnten tatsächlich die Killer sein. Der eine ist ein Killer und der andere ist ein Killer. Ich finde das gerade ziemlich spannend, also dieses Rätsel zu lösen. Da kommt eben halt auch so vor, sieht eben halt so normal aus. Also das wird da auch schon gesagt. Ich finde aber eigentlich, dass dieses, der sieht normal aus, eher den Bogen zu dieser Kritik an der Militärdiktatur, an dem, was da passiert ist, diese Aufarbeitung, dass das da ein Querverweis halt ist, dass man das da reinlesen kann, ja, diese Täter, die da agiert haben, ja, wer waren die denn eigentlich, wer sind die denn eigentlich, ja, das sind ganz normale Leute gewesen, genau wie die Polizisten, das wird in dem Film wunderbar auch beschrieben, es gibt verschiedene Wege, Polizisten zu werden und der eine, der hat wohl einen ganz niedrigen Schulabschluss und musste nur 2-3 Jahre lang irgendeine Akademie besuchen und dann durfte er schon bei der Polizei arbeiten, während jemand anderes studiert hat. Da unterhalten die sich auch noch darüber, was ja beim Studium passiert dann eben halt und dass es da irgendwelche krassen Partys gibt mit Frauen, was weiß ich eben. Und ich glaube, zumindest bilde ich mir ein, das da drinnen zu sehen. Also ich lese das da irgendwie raus, dass das da auch noch ein Verweis eben halt auch noch mit auf diese Kritik da halt auch mit ist. Die Täter, die sehen eben halt ganz normal aus. Das ist eben halt der Krämer, das ist eben halt der Fleischer, das ist der Autohändler von um die Ecke, der jetzt hier in dieser Militärdiktatur dann eben halt in Grenzposten oder Polizeiaufgabe nehmen kann und andere Leute foltern kann.
Ja, der Täter von nebenan, einfach aus dem Staatsapparat, aber einfach der Beamte von nebenan quasi.
Ich meine, wir kennen es in Deutschland jetzt nicht nur aus der, weil wir es schon hatten, ich weiß nicht, überstrapazieren aus der NS-Diktatur, sondern vielleicht auch aus der jüngsten Vergangenheit, DDR zum Beispiel, inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit, allgemein die Stasi als Thema, die da nun eine ganze Bevölkerung da eben halt überwacht haben und das spiegelt sich da alles wieder. Der Film ist da, was das betrifft, wirklich sehr, sehr, sehr genau doppelbödig.
Genau doppelbödig, ja, schön ausgedrückt. Ja.
Ich glaube, das ist echt viel für den Film, muss ich jetzt mal sagen. Also vor allen Dingen, ich muss ganz ehrlich sagen, da war jetzt ganz viel dabei. Ich glaube, das muss man erst mal sacken lassen.
Oder? Definitiv. Der Film lohnt es auch, denn so wie du ihn jetzt auch zweimal geschaut hast, würde ich auch empfehlen, würde ich selber auch nochmal tun. Ich würde empfehlen, 1-2 Sachen vorher zu lesen beim zweiten Mal schauen. Vielleicht auch sogar schon vom ersten Mal, wenn es einem nicht so stört, dass man da vielleicht das andere ein oder andere gespoilert bekommt, weil es das einfacher macht, dem zu folgen. Und dann vielleicht, also du sagst, diese deutsche Synchro, wenn die sich lohnt, dann in der deutschen Synchro schauen, denn dadurch, dass der doch sehr dialoglastig ist, lenkt das Lesen dann doch schon ab und die Bilder sind einfach wunderbar von diesem Film.
Ja,
ein bisschen schade und den Hinweisen zu folgen und diesen ganzen, den vielseitigen Inhalten, die da versteckt sind in dem Film, die verschiedenen Ebenen, da ist es ganz gut, wenn man da den Fokus auf dem Bild hat und nicht die ganze Zeit, so wie ich dann unten in den Subtitles rumwühlt mit den Augen.
Ja, jetzt sagst du noch was, Kameraarbeit, das haben wir nur schriftlich vernachlässigt, um es vielleicht noch ganz kurz noch anzureißen, bei so einem Film, wir sprachen schon von Ausleuchtung, von Bleach Bypass, der ist natürlich wunderbar und wundertoll, nicht wunderbar, der ist auf jeden Fall wunderbar fotografiert, von dem Kameramann, den wir schon zu eingangs erwähnt haben, der Kim Hyung-Yu. Und nicht wundern, dass er da nicht noch ein paar andere große karätische Filme gemacht hat. Er ist eigentlich relativ national geblieben in seinem Feld. Der hat jetzt keine großen internationalen Sachen gemacht, was man eigentlich denken könnte, dass er das tut. Also dass dass jetzt zum Beispiel jemand wie Tarantino dann sagt, das hat mir wunderbar gefallen, ich möchte den Mann für einen Film halt einsetzen. Kann natürlich sein, dass der dann sagt, so, nö, das will ich gar nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Wundert mich auf jeden Fall. Wundervolle Kameraarbeit. Toll gemacht halt. Wer ein bisschen was rausfinden will über Bleach Bypass, ich hau euch dann noch was in die Shownotes, da könnt ihr das mal nochmal nachlesen. Interessante Technik und ja, also von meiner Warte, also wir haben heute echt so viel erzählt, da war so viel Inhalt heute drin, reicht eigentlich von mir aus und kann mich nur mal wiederholen, absolute Empfehlung für diesen Film, der ist, den werde ich mir auch noch ein drittes und viertes Mal anschauen, der hat ein Herzchen auf jeden Fall verdient, die Blu-ray ist auch noch erschwinglich zu bekommen, die behält auch noch einiges an Bonusmaterial noch mit bereit und
ist jetzt auch online gut zu beziehen, zu leihen oder zu kaufen.
Genau. Aber das Bonusmaterial, finde ich, macht es manchmal dann halt auch schon wett. Und wenn ich mir einen Film zweimal beim großen A ausleihe, kann ich mir für das Geld auch die Blu-ray gleich kaufen. So teuer ist der nun dann doch nicht. Und im besten Fall schaut er mal, ob er sie noch gebraucht findet.
Ja,
der auch immer diesen tollen Film verkaufen sollte.
wenn man zweimal hat. Ich schließe mich dem einfach an. Schaut den Film, der ist großartig. Wer ihn nicht kennt, schaut ihn. Wer ihn schon kennt, schaut nochmal.
Genau so ist es. Fred, vielen Dank für das schöne Gespräch. Wieder was dazugelernt. Ich denke, das wird auch nicht unser letzter koreanischer Film gewesen sein.
Das scheint sich zu lohnen. Wenn das stimmt, was ich gelesen habe, dann vor allem Filme nach 2003. Oder mal ganz im Gegenteil dazu weiter zurückgehen und schauen, was ist denn klassisches koreanisches Kino und gibt es da was, was man im Vergleich zu, wie im japanischen Kino, Kurosawa, ob es da auch sowas gibt, so eine krassen Überhelden.
Das werden wir wohl rausfinden. Aber bis dahin wünschen wir euch noch eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ahoi.
Ciao, ciao.